Vor 4 Wochen gerät das Hunter-Virus auf ein Kreuzfahrtschiff und reist um die Welt. Seit ein paar Tagen gibt es einen massiven Ebola-Ausbruch in Zentralafrika. Und auf einmal ist sie wieder da, die Angst vor einer neuen Pandemie. Und auch die Frage ist wieder da, wie weit eigentlich die ganze große Medikamenten- und Impfstoffforschung ist, die nach der Covid-Pandemie doch schon mal Fahrt aufgenommen hatte. Herzlich willkommen zu Tonspur vor Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Heute mit dem Infektionsbiologen Stefan Pöhlmann, der am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen die Abteilung Infektionsbiologie leitet und auch an der Uni Göttingen zu diesem Thema lehrt und der gemeinsam mit vielen anderen Forschungsinstituten im Projekt Vigilant an einem vielversprechenden Generalschlüssel forscht, der künftig alle möglichen Ausbrüche von Viruskrankheiten entscheidend eindämmen könnte. Hallo, Herr Pöhlmann.
Schönen guten Tag, Frau Weidenfeld.
Herr Pöhlmann, wir hatten zuerst vor ein paar Wochen das Hunter-Virus und jetzt haben wir einen Ebola-Ausbruch im Kongo. Und die Öffentlichkeit ist wie immer alarmiert, zu Recht.
Aus meiner Sicht ist die Sorge nachvollziehbar, aber Panik bzw. schwere Sorgen sind nicht notwendig. Bei den Hunter-Viren ist es so, dass sie schwere Erkrankungen verursachen können, aber sie verbreiten sich nicht effizient von Mensch zu Mensch. Und der aktuelle Infektionscluster, der wird sehr eng überwacht und es gibt gegenwärtig keine Hinweise darauf, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Aus meiner Sicht ist die Situation bei Ebola etwas ernster. Es handelt sich in dem Fall bei dem verantwortlichen Virus nicht um das Zaire-Ebola-Virus, das für die meisten vorangegangenen Ausbrüche, insbesondere auch für die Ebola-Epidemie in Westafrika verantwortlich war, sondern um das Bundibugyo-Ebola-Virus. Und das ist deswegen problematisch, weil die wenigen bis jetzt verfügbaren Impfstoffe und Therapeutika gegen das Zaire-Ebola-Virus ausgerichtet sind und nicht gegen das Bundibugyo-Ebola-Virus. Außerdem ist es so, dass der Ausbruch in einer strukturschwachen, Konflikten geschüttelten Region stattfindet. Es ist wieder so, dass Ärzte bzw. Pflegende besonders betroffen sind. Und es ist weiterhin so, dass der Ausbruch schon relativ weit fortgeschritten ist und dieser Mix aus fehlenden wirksamen Gegenmaßnahmen Gesundheits- oder Mitarbeitende im Gesundheitssystem besonders betroffen, Konfliktregion, das ist eine ungute Mischung.
Muss man sich Sorgen machen, dass das weit über Zentralafrika hinaus passieren kann?
Auf der Basis von dem, was wir aus der Ebola-Epidemie in Westafrika wissen, ist es möglich, dass sehr vereinzelt Fälle in beispielsweise Europa oder Amerika auftreten werden, aufgrund der besseren Infrastrukturen, der besseren Gesundheitssysteme, ist aber nicht damit zu rechnen, dass es zu einer Ausbreitung in diesen Ländern kommen wird.
Bisher hat man ja immer gedacht, dass Ebola deshalb so auf der einen Seite lebensgefährlich, auf der anderen Seite aber für Pandemien eher ungefährlich sind, weil die Menschen so schnell, so stark erkranken und dann eben nicht mehr weit reisen, sondern sich hinlegen und krank sind. Ist das diesmal anders?
Nein, ich würde denken, dass das Krankheitsgeschehen sich ähnlich verhalten wird wie in vorangegangenen Ausbrüchen. Das Problem aus meiner Sicht ist eher, wenn es das Virus von entlegenen Gegenden, in denen die meisten vorangegangenen Ausbrüche stattgefunden haben, in dicht besiedelte Bereiche schafft, dann besteht die Gefahr, dass sich die Infektion weiter ausbreitet und deutlich schwerer zu kontrollieren wird.
Besonders erschreckt haben sich die Menschen bei den Nachrichten über Ebola, aber eben auch über den Hunter-Virus-Stamm, vor allem darüber, dass es weder Medikamente noch Impfstoffe gibt. Warum ist das so?
Das hat mehrere Gründe. Einmal ganz banal hat es wirtschaftliche Gründe aus meiner Sicht. Die entsprechenden Medikamente bzw. Impfstoffe werden wahrscheinlich nicht mit einem wirtschaftlichen Gewinn vereinbar sein. Und außerdem ist es schwer, entsprechend Wirkstoffe bzw. Impfstoffe zu entwickeln, denn die Virusausbrüche sind selten, oft regional begrenzt. Dementsprechend sind klinische Studien schwierig. Und als Konsequenz davon gibt es eben keinen zugelassenen Impfstoff beziehungsweise antiviralen Wirkstoff gegen das Hunter-Virus beziehungsweise gegen Hunter-Viren generell.
Würde man sagen, bei Hunter sind einfach zu wenige Menschen infiziert und bei Ebola sind die Menschen zu arm, die infiziert sind, dass es sich nicht lohnt, ein Medikament oder einen Impfstoff zu entwickeln?
Weiß nicht, ob man diese Unterscheidung treffen kann, aber nachdem typischerweise strukturschwache und wirtschaftlich schwache Regionen betroffen sind, ist das für entsprechende Firmen einfach kein lohnendes Unterfangen, auch vor dem Hintergrund, dass allein die technische Umsetzung bereits schwierig ist. Das heißt, ohne Unterstützung durch staatliche Stellen sind ja solche Entwicklungen sehr schwierig und bedauerlicherweise ist diese Unterstützung, insbesondere durch die Vereinigten Staaten in den letzten Monaten, ja massiv eingebrochen oder gar weggebrochen. Und aus meiner Sicht merkt man das auch im Kontext des Ebola-Ausbruchs, dass Gelder, die bis jetzt durch USAID zur Verfügung standen und die dafür eingesetzt wurden, Gegenmaßnahmen gegen beispielsweise Ebola-Ausbrüche einzuleiten, die sind nicht mehr da und dementsprechend ist die Antwort auf solche Ausbrüche schwieriger und verzögert.
Man hatte ja eigentlich gedacht, dass man nach der Corona-Pandemie mit diesen mRNA-Impfstoffen ein gutes Mittel hätte und auch ein preiswertes Mittel, schnell Impfstoffe zu entwickeln. Funktioniert das in dem Fall hier nicht?
Doch, ich würde davon ausgehen, dass mRNA-Impfstoffe auch geeignet sind, um vor Hunter- und Ebola-Viren zu schützen und entsprechende Bemühungen waren teilweise auch unterwegs, aber die sind eben noch nicht nach meiner Information durch die klinische Prüfung gegangen beziehungsweise noch nicht zugelassen worden. Aber prinzipiell ist das ein valider und vielversprechender Ansatz aus meiner Sicht.
Also Impfen ist die eine Sache, um einer Krankheit, einer Infektion vorzubeugen. Medikamente braucht man, um Krankheiten dann zu bekämpfen. Warum gibt es keine ordentlichen Medikamente gegen Ebola, gegen Hunter, gegen andere Virusinfektionen?
Nun, zum Teil dieselbe Antwort wie bei den Impfstoffen. Die technischen Hürden sind relativ groß und bei den Viren ist es auch so, dass es relativ schwierig ist, Wirkstoffe zu entwickeln, die nicht nur einen bestimmten Virusstamm abdecken, sondern möglichst ein breites Spektrum an Viren. Und hier vollzieht sich ein gewisser Wandel in dem Sinn, dass man versucht, nicht mehr bestimmte oder nicht mehr nur bestimmte Virusproteine zu hemmen und dadurch zwar wirksame, aber in ihrem Wirkspektrum relativ limitierte Medikamente zu erhalten, sondern dass man versucht, zelluläre Faktoren zu blockieren, die von vielen verschiedenen Viren für ihre Ausbreitung benötigt werden und dementsprechend im Idealfall Medikamente erhält, die ein breites Spektrum an Viren abdecken.
Also nicht mehr ein Medikament gegen Corona oder ein Medikament gegen Ebola, sondern ein Medikament, das sowohl gegen Corona als auch gegen Ebola möglicherweise das Hunter-Virus wirken könnte. Sie gucken auf die Faktoren, die allen Zellen gemeinsam sind und auch allen Viren gemeinsam sind.
Richtig, allerdings ein bisschen zu weit gegriffen. Wir in dem Sinn wäre das von der Europäischen Union, von Horizon Europe geförderte Forschungsprogramm Vigilant, das in der Tat sich auf die Fahnen schreibt, antivirale Wirkstoffe zu entwickeln, die eine breite Wirkung aufweisen, also sowas wie das Pendant von Breitbandantibiotika darstellt, gegen Bakterien wirksam sind. Wir möchten das Pendant herstellen, das gegen Viren wirksam ist. Und der Hintergrund ist, dass bei jedem neuen Ausbruchsgeschehen, wie aktuell dem Hunter-Virus oder dem Bundibugyo-Virus, erstmal festgestellt werden muss, ist denn überhaupt ein viraler Erreger dafür verantwortlich? Wenn ja, welcher virale Erreger ist dafür verantwortlich? Und dann haben wir überhaupt Wirkstoffe, die gegen diesen Erreger wirksam sind? Und unsere Hoffnung ist, diesen Prozess massiv abzukürzen, indem wir Wirkstoffe entwickeln, die eben ein breites Spektrum an Viren abdecken und im Idealfall ganz früh in einem Ausbruchsszenario eingesetzt werden können, um diesen Ausbruch einzudämmen, um die Entwicklung von schwerer Erkrankung zu vermeiden.
Was ist denn allen Viren und allen Zellen gemein? Also wo könnten Sie oder wo setzen Sie an?
Wir haben zwei Angriffspunkte definiert und die Schnittmenge zwischen den Angriffspunkten ist das, sind die viralen Oberflächenproteine, die viralen Hüllproteine. Denn alle Viren, die eine Hüllmembran enthalten, tragen Proteine in dieser Membran, die den Viren als Schlüssel für das Eindringen in Zielzellen dienen und die für das Immunsystem einen zentralen Angriffspunkt bilden, nämlich die zentrale Zielstruktur für die neutralisierende Antikörperantwort. Und wir möchten diese Hüllproteine auf zwei Arten hemmen. Wir möchten einmal blockieren, dass oder verhindern, dass diese Hüllproteine überhaupt in der Zelle, in der infizierten Zelle gebildet werden. Dazu möchten wir einen Kanal schließen, den die Hüllproteine nutzen, um in das endoplasmatische Retikulum der Zelle transportiert zu werden und dort prozessiert und in ihre finale funktionale Form überführt werden. Also es soll zunächst gehemmt werden, verhindert werden, dass diese Oberflächenproteine überhaupt gebildet werden.
Eine Membran ist die Hülle um eine Zelle. Auf dieser Membran sitzen Proteine, die Viren brauchen, um in die Wirtszelle eindringen zu können. Dazu benutzen Sie diese Kanäle, die im Retikulum, das ist so die innere Schicht einer Zelle, über der die Zellhülle liegt. Dazu nutzen Sie die Kanäle, die in diesem Retikulum sitzen und das wollen Sie blockieren. Das ist der erste Weg.
Weitestgehend ja, in der Tat. Wir interessieren uns für Viren, die im Membran umhüllt sind und Sie diese Viren entnehmen, in Anführungszeichen, sie stehlen diese Membran von der infizierten Zelle. Und damit diese Viren infektiös sein können, reicht nicht die Membran, sondern die Membran muss ein virales Protein, das Hüllprotein, enthalten. Und wir möchten verhindern, dass diese Hüllproteine in den infizierten Zellen überhaupt gebildet werden. Und dazu blockieren wir einen Kanal, der heißt SEC61. Und diesen Kanal benötigen die Hüllproteine, um in das endoplasmatische Retikulum eingeschleust zu werden. Und das möchten wir verhindern.
Und der zweite Weg?
Der zweite Weg setzt etwas später an, denn die frisch gebildeten Hüllproteine sind zunächst nicht funktionsfähig und die Viren, die solche Hüllproteine tragen, sind nicht infektiös. Und damit die Viren infektiös werden können, müssen die Hüllproteine durch Wirtszellenzyme, durch Proteasen gespalten werden. Und wir möchten diese Hüllprotein aktivierenden Proteasen hemmen.
Das eine ist also, sie verhindern, dass ein Virus überhaupt in der Zelle eindringen und wirksam werden kann. Das zweite ist, sie verhindern, dass sich dieses Virus, wenn es einmal drin ist, vermehren kann und die Zelle zerstören kann.
Prinzipiell ja, ich würde es so formulieren, wir versuchen zu verhindern, dass Viren funktionale, arbeitsfähige Hüllproteine auf ihrer Oberfläche tragen können. Wenn uns das gelingt, dann können die entsprechenden Viruspartikel in der Tat keine neuen Zellen infizieren, sich nicht ausbreiten, keine Krankheit verursachen.
Das betrifft jetzt Viren, die diese Hüllen haben.
Richtig.
Es gibt aber auch Viren, die haben keine. Norovirus zum Beispiel, das sind unbehüllte Zellen. Kann man Ihren Weg da auch gehen oder anders gehen? Oder kann man da keine Medikamente erstmal entwickeln?
Das ist richtig. Unser Ansatz ist beschränkt oder beschränkt sich auf membranumhüllte Viren. Eine ganze Reihe von klinisch relevanten Viren sind jedoch nicht membranumhüllt, wie Sie gerade richtig gesagt haben. Prinzipiell funktioniert aber der Ansatz, Wirtszellfaktoren, die für das Virus wichtig sind, aber nicht für die Zelle wichtig sind, zu hemmen und dadurch breite antivirale Wirkung zu erzielen, auch für nicht umhüllte Viren. Die Strategie funktioniert also auch in diesem Kontext, aber es müssen eben andere Angriffspunkte sein, nicht mehr aktivierende Proteasen oder nicht mehr der SEC-61-Kanal.
Sowohl SEC-61, dieser Kanal, den Sie beschrieben haben, als auch die Proteasen, die Sie blockieren wollen, damit sich ein Virus nicht vermehren kann, die haben ja noch andere Funktionen. Was passiert denn, wenn Sie das blockieren?
Ja, das sind wichtige Fragen und dazu mehrschichtige Antworten. Einmal ist es so, dass bei bestimmten Proteasen klar ist, dass sie für das Virus von zentraler Bedeutung sind, aber für die Zelle weitestgehend verzichtbar sind. Dann ist die Situation relativ einfach. Dann besteht keine große Gefahr, dass Hemmstoffe mit zellulären Funktionen interferieren, die für die Funktion der Zelle, für das Wohlbefinden des Menschen wichtig sind. Es ist aber auch möglich, dass oder andere Proteasen sind dagegen auch für die Funktion der Zelle wichtig. Hier kann man dem begegnen, indem man nur kurz therapiert, nur kurz Medikamente gibt, die diese Proteasen hemmen. Das sollte ausreichen, um die Virusvermehrung einzudämmen, bis eine wirksame Immunantwort aufgebaut wird, ohne den Patienten zu schädigen. Und bei dem SEC-61-Kanal ist es so, dass sowohl Proteine der Zelle als auch die Hüllproteine der Viren den Kanal benötigen. Man geht aber davon aus, dass die Notwendigkeit, den Kanal zu verwenden, bei den viralen Glykoproteinen deutlich höher ist. Das heißt, wenn der gehemmt wird, dann trifft es zunächst die Viren und nicht die zellulären Faktoren. Deswegen ist auch hier wieder ein therapeutisches Eingreifen möglich, ohne unerwünschte Nebenwirkungen auszulösen.
Wie gehen Sie denn vor? Das Forschungsprojekt, über das Sie gesprochen haben, Vigilant, das ist ja mit vielen verschiedenen Forschungsinstituten, aber relativ kurz terminiert. Sie sollen 2028 schon fertig sein.
Das ist korrekt. Wir haben ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem wir aktiv und erfolgreich sein müssen. Ich denke, das ist möglich, da wir schon zu Beginn des Projektes Wirkstoffe hatten, von denen wir wussten, dass sie wirksam sind. Und diese Wirkstoffe müssen nun in Zellkulturmodellen und Tiermodellen systematisch getestet werden, um ihre Wirksamkeit zu belegen. Zusätzlich haben wir die Gelegenheit, diese Wirkstoffe zu verbessern. Das ist innerhalb der 4 Jahre möglich. Und auch diese verbesserten Wirkstoffe wieder durch Zellkulturmodelle und Tiermodelle zu testen. Und am Ende des Programmes sollten wir dann so weit sein, dass wir sagen können, in anerkannten, wichtigen Tiermodellen sind Wirkstoffe ABC wirksam und sicher und könnten für weitere klinische Studien in Betracht gezogen werden.
Sie sagen Tiermodelle. Wozu braucht man denn Tierversuche überhaupt, wenn man mit Zellversuchen und Zellkulturen doch ein ähnliches Ergebnis bekommen kann?
Ja, Tierversuche sind notwendig für eine ganze Reihe von wichtigen Fragestellungen, für wichtige Untersuchungen. Die Pharmakokinetik der entsprechenden Wirkstoffe, also deren Ausbreitung und Verfügbarkeit im Körper, deren Sicherheit, deren Dosierung und natürlich deren Wirksamkeit, deren antivirale Wirkung müssen in intakten Organismen untersucht werden, und nicht in Zellen. Und ich denke, bei unserem Ansatz ist das ganz Besonderes wichtig, denn wie gesagt, wir möchten ja nicht virale Faktoren, sondern zelluläre Faktoren hemmen. Wir müssen also ganz besonders sicher sein, dass dadurch dem Organismus kein Schaden entsteht, sondern die antivirale Wirkung im Vordergrund steht.
Das heißt, dass Sie ab 2028 einen Vorschlag machen können, wie man Medikamente einnimmt, die eine Viruserkrankung im Keim ersticken können.
Im Prinzip ja. Wir hoffen, dass wir zu dem Zeitpunkt Wirkstoffe vorschlagen können, von denen wir beweisen konnten, dass sie im Tier wirksam und sicher sind und die sich für die weitere Testung im Menschen anbieten. Das wäre.
Wie lange dauert es dann, bis ein Medikament oder ein Breitbandmedikament gegen Viruserkrankungen für den Menschen zugelassen werden kann?
Das ist sicherlich eine beachtliche Zeitspanne. Es müssen Phase 1, 2 und 3 klinische Studien durchgeführt werden, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Substanz zeigen müssen. Und dann muss diese Substanz zugelassen werden für den Einsatz im Menschen. Und allein für die klinische Prüfung sind sicherlich 5 Jahre eine realistische Zeitspanne. Und dann sind sicherlich noch mal 1-2 Jahre mindestens für eine mögliche Zulassung einzurechnen.
Also das dauert noch. Ich würde gerne noch mal fragen, für Bakterienerkrankungen gibt es das ja längst, so Breitbandantibiotika, die man nicht mehr unvorsichtig verschreibt, aber die jedenfalls in der Lage sind, bakterielle Infektionen relativ schnell und wirksam zu bekämpfen. Warum gibt es das für Viren? Also warum kommen Sie erst jetzt auf die Idee, das für Viren zu machen?
Ja, gute Frage. Ich denke, Bakterien kann man als oder muss man als eigenständige Zellen mit eigenständigen Angriffspunkten sehen, ihre eigene Zellwand, Ribosomen, Stoffwechsel. Da gibt es eine ganze Reihe an möglichen Angriffspunkten und dementsprechend ist es gelungen, diese auszunutzen und Antibiotika zu entwickeln. Viren dagegen sind sehr viel simpler aufgebaut, die verstecken sich innerhalb der Zelle, da ist es sehr viel schwieriger ranzukommen. Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass es die genannten Medikamente noch nicht gibt, aber das ist eine zentrale Stoßrichtung gegenwärtiger Forschungsbemühungen, eben nicht nur virale Strukturen, sondern zelluläre Strukturen für die antivirale Therapie heranzuziehen und die genannten Breitband-Virostatika zu entwickeln.
Und wenn man nochmal diese Analogie zu Bakterien anschaut, dann gibt es ja bei Antibiotika jetzt die wirklich große und wichtige Diskussion darüber, dass es Resistenzen gibt und dass es möglicherweise irgendwann auch gar nicht mehr genug Antibiotika gibt, um bakterielle Erkrankungen in Schach zu halten. Ist es auch bei Ihrem Weg zu befürchten?
Das mag ich theoretisch nicht ausschließen. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, da die Medikamente vorgesehen sind für die Behandlung von bis jetzt noch selten auftretenden Virusinfektionen, die dann aber schwere Konsequenzen haben können. Wir fokussieren uns auf Ebola, Marburg und Nipah und ähnliche Viren, für die, wie gesagt, nicht viele Infektionsereignisse stattfinden, sodass ein breiter Einsatz dieser Medikamente hoffentlich nicht notwendig wird, sondern eben nur in Ausbruchsszenarien, in Ausnahmesituationen. Nichtsdestotrotz ist Resistenzentwicklung, die Sie angesprochen haben, ein ganz zentrales Thema bei der antiviralen Therapie. Resistenzentwicklung ist ein Grund, warum viele Wirkstoffe ihre Wirksamkeit verlieren. Und es wird für uns interessant und wichtig sein, herauszufinden, ob auch gegen diese Hemmstoffe zellulärer Faktoren Resistenz erworben werden kann. Wenn ja, wie das geht und wie das unterdrückt werden kann.
Gucken wir nochmal auf den Ebola-Ausbruch jetzt in Afrika. Wenn wir mal davon ausgehen würden, 2028 sind Sie fertig, das Medikament, das Sie vorschlagen, geht in die klinische Prüfung und durchläuft alle Tests erfolgreich und wäre dann irgendwie, sagen wir mal, ab 2035 tatsächlich verfügbar. Wenn es dann einen solchen Ausbruch geben würde wie jetzt, was würde passieren? Wohin würde Ihr Medikament reisen? Wer würde es bekommen? Und wie viel braucht man überhaupt, damit es wirksam ist?
Um mit dem letzteren Punkt anzufangen, wie viel Medikament verabreicht werden kann, um Wirksamkeit zu erzielen, das kann ich noch nicht beantworten. Aber den ersten Teil, der ist klar zu beantworten. Im Falle eines Ausbruchs müssten diese Medikamente, oder anders formuliert, diese Medikamente müssten im Idealfall in Ländern vorgehalten werden, in denen Ausbruchsgeschehen vorkommen und müssten dann so früh wie möglich eingesetzt werden, um schwere Erkrankungen, Todesfälle zu vermeiden, also um Patienten zu helfen. Und sie könnten zusätzlich eingesetzt werden, um Ärzte und um pflegendes Personal zu schützen, denn der Umgang unter anderem mit Ebola-Patienten ist leider mit signifikantem Risiko behaftet. Und dieses Risiko kann hoffentlich massiv reduziert werden durch die prophylaktische Einnahme entsprechender Medikamente. Also in Hochrisikoszenarien könnten diese Wirkstoffe, diese Medikamente nicht nur erkrankten Patienten, sondern auch Ärzten und pflegendem Personal helfen.
Und dann möglicherweise auch die Zeit überbrücken, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht?
Das ist richtig.
Herr Pühlmann, Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass sich die Viren noch so lange Zeit lassen, bis der Zulassungsprozess an sein erfolgreiches Ende gelangt ist, bevor sie das nächste Mal die Welt erschüttern. Ihnen und euch Dankeschön fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Viele Grüße. Tschüss. Ihre, eure Ursula Weidenfeld.